Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und ich freue mich extrem, dass es endlich wieder Zeit ist für eine neue Folge, denn es gab eine relativ lange ungeplante Pause. Da kamen viele Dinge zusammen. Vielleicht hört man es auch noch in meiner Stimme, dass ich echt einige Zeit jetzt flach lag, so ein bisschen außer Gefecht war und dann teilweise auch bei meinen Interviewpartnern, Partnerinnen der gleiche Fall eingetreten ist und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt ein paar Wochen Pause hatten. Aber jetzt geht es weiter mit Helge Ruff. Helge ist Gründer, Inhaber, Geschäftsführer von One2Social, einer Social-Media-Agentur aus München. Und man kann sagen, es ist eine der ersten Social-Media-Agenturen überhaupt, die dieses ganze Thema Facebook-Ads, organisches Wachstum, Verkaufen in sozialen Netzwerken überhaupt gestartet hat. Die haben riesige Kunden, super erfolgreiche Agentur. Und heute sprechen wir im Podcast über seinen Weg, über die Entwicklung, über die Herausforderungen. Ich freue mich mega und würde sagen, let's go.
Ich habe mir gedacht, scheiße, Mann, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und da musst du jetzt halt dabei sein, weil sonst bist du halt raus aus dem Game. Ne? Und das hat mich wirklich so krass gestresst, weil das natürlich auch Zeit frisst ohne Ende, zum einen ein neues Medium zu verstehen. Naja, und Clubhouse hat dann natürlich auch sehr, sehr viel mit Präsenz zu tun. So. Und ich weiß auch wirklich, wie alle Social-Media-Heinis, wie ich einer bin, ne, so da auf einmal in diesen ganzen Diskussionen da aufgetaucht sind. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, scheiße, Mann, also wenn ich hier jetzt keinen Bock drauf habe, dann krallen die sich halt das alles. Und ja, das war schon echt nervig. Also ich bin froh, dass Clubhouse wieder verschwunden ist, weil dann habe ich eine Baustelle weniger.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Willkommen zu Normal Gets You Nowhere Folge 32. Heute mit Helge Ruff aus München, Gründer von One2Social. Helge, schön, dass wir hier heute remote zusammentreffen.
Ja, freut mich auch voll dabei zu sein, ehrlich gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, richtig cool, dass du zugesagt hast. Wir kennen uns jetzt seit gut 2 Jahren. Ich glaube, Anfang 2021 haben wir uns kennengelernt. Da warst du mal bei uns in Hamburg im Showroom, ja. Zusammen mit einer anderen Agentur. Haben wir so ein bisschen über die Möglichkeiten gesprochen und uns jetzt dann zuletzt auf der Marketing-Offensive gesehen. Da warst du ja als Speaker vor Ort und ja, bist aus Hannover, soweit ich weiß.
Richtig,
lebst ja jetzt genau. In München und ja. Bist 40 Jahre alt oder 40 Jahre jung, kann man besser sagen. Bist Papa und wie gesagt Agenturinhaber und Gründer. Aber ich würde sagen, du kannst ja am besten dich selber noch mal kurz vorstellen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Lass uns mal so starten.
Gerne. Also, wer mich nicht kennt, ich bin Helge Ruff, Gründer und Geschäftsführer von One2Social. Wir sind so eine der führenden Agenturen auf dem Feld Social Media. Von sonst so drumrum, wie du gerade richtig gesagt hast, komme aus Hannover, habe einen 3 Jahre jüngeren Bruder. Und ja, wohne seit 14 Jahren jetzt in München tatsächlich, bald 15 Jahre, weil ich hier eben mein Unternehmen gestartet habe. Vom sonstigen Background her, also ich bin studierter BWLer, ich habe in Mannheim BWL und Physik studiert, weil ich eigentlich immer in die Automobilindustrie wollte und mir dann gedacht habe, mit Schwerpunkt Marketing ist es eher prinzipiell, also ich habe immer eine Marketing-Passion gehabt und dann war es eben so, dass ich mir gedacht habe, naja, in so einem Umfeld in einem technisch geprägten Umfeld, wo eigentlich das Produkt von Ingenieuren dominiert wird und du jetzt da als der in Anführungsstrichen dumme BWLer langkommst, wirst du eigentlich immer nicht ernst genommen, deswegen eine technische Komponente noch dazu. Und naja, also ich würde mal sagen, davon ist übrig geblieben, dass ich dir noch einen Kreis ausrechnen kann. Aber ansonsten ist da, das natürlich habe ich das seit dem Studium auch nicht mehr gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, dass Physik eigentlich eine richtig geile Geschichte war. Also ich habe es in der Schule gehasst und dann im Studium lieben gelernt. Das war richtig geil.
Ja, sehr schön. Und ja, mit eurer Agentur, du bist da ja anscheinend in die richtige Richtung gegangen. Also, um mal so ein paar Kunden von euch aufzuzählen. L'Osteria, Sixt, Kaufland, KFC, RTL2, Sky, MAN, Verivox. Gibt noch viele weitere, Weihenstephan und Co.
Ja.
Wie bekommt man solche Kunden? Ich meine, klar, du machst das jetzt schon seit ein paar Jahren, also fast 15 Jahre, aber Dennoch, das ist ja schon eine Ansage in Social Media Deutschland, oder?
Ja, das stimmt. Man muss so ein bisschen, das passt so ein bisschen zum Podcast, weil das ist auch zu einem guten Anteil an unsere Historie geknüpft, muss man sagen. Ne? Also ich würde auch sagen, dass unser Erfolg auch viel mit glücklichem Timing zu tun hat, weil zu der Zeit, in der wir gestartet sind, also vielleicht so ein bisschen, um auszuholen, wie sind wir überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ne? Also jetzt sind wir so eine der führenden Agenturen im Feld Social Media. Dieser Plan, der ist nicht auf dem Reißbrett entstanden. Der war wirklich purer Zufall, muss man einfach sagen. Ne? Ich hatte zu Ende meines Mannheimer Studiums, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich viel Zeit in den Pausen in der Bibliothek verbracht und einen Kommilitone von mir, der da eben so seine Pausen dann dort gestaltet und irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und ich hatte damals eine Fernbeziehung, bin immer viel hin und her gependelt und saß dann im ICE und habe mir immer gedacht, so, ey, das ist einfach scheiße langweilig. Ne? Also zu einer Zeit, das ist 2005, 6, 7 war das, und hat mir dann gedacht,
SchülerVZ. So,
ja, genau, pass auf, das kommt gleich, tatsächlich, genau so ist es. Zu dieser Zeit und saß dann halt im ICE und habe mir gedacht, ey, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass es noch nie jemand irgendwie in Betracht gezogen hat, in so einen scheiß ICE, damals war ja Internet noch nicht so schnell, ne? Ja, habe ich mir aber gedacht, so ein ICE hat auch damals schon WLAN. Kann nicht so schwierig sein, hier so einen Server reinzustellen, so einen kleinen, da halt einen Haufen Videos drauf zu ballern, die irgendwie zentralseitig gesteuert wird, sodass ich mir dann während der Fahrt einfach für einen Fünfer oder sowas halt da einen Film reinzwirbeln kann. So, und habe das dann durchgerechnet und so weiter und so fort und bin dann da mit meinem Kommilitonen in Kontakt gekommen und ja, so haben wir dann alles Mögliche so ein bisschen betrachtet und es hat dann total Spaß gemacht, so Szenarien durchzurechnen, wie das denn wäre, was man denn an Lizenzgebühren maximal zahlen dürfte, wie viele Personen in so einem ICE sitzen, die zu einem bestimmten Prozentsatz dann diese Videos konsumieren, was die denn preistechnisch kosten dürfen, damit die das machen. Und das hat einfach so Bock gebracht. Wir haben dann auch mal eine Anfrage bei der Deutschen Bahn gemacht, die dann uns gesagt haben, das wäre dann infrastrukturell, würde es ungefähr 2 Milliarden Euro kosten. Und dann haben wir diesen Plan wieder verworfen. Naja, aber irgendwie bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben, auf dieser Unternehmerschiene und habe dann mein Studium in Australien, in Sydney beendet. Und zu dieser Zeit war das so, dass ich immer noch zu diesem Kommilitonen Kontakt hatte, wir diese ganzen Rechenspielchen weiter fortgeführt hatten mit diversen Geschäftsmodellen. Und naja, zu dieser Zeit damals, als ich in Australien war, ist, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist Amazon auf einmal richtig groß geworden. Die kamen da gerade erst so aus dem Nichts und gleichzeitig Portale wie StudiVZ. Also die Menschen haben sich immer mehr in Communities organisiert. So, und unser Gedanke war dann so, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt was gründen und lass uns doch diese beiden Trends miteinander kombinieren. Man hätte dann quasi als Ergebnis eine Shopping-Community mit dem Benefit, dass ich mich natürlich unglaublich geil am Produktgeschmack meiner Freunde inspirieren lassen kann, um neue Produkte zu finden und kennenzulernen. Ich finde es auch nach wie vor halt total geil eigentlich. Ne?
So, und, also so Early-Stage-Influencer-Marketing.
Ja, eigentlich kannst du das sagen, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, man konnte sich da dann so Listen zusammenstellen, ne, bei uns auf dem Portal. Also wir haben uns dann diesen Gedanken weiterverfolgt, dann daraus ein Unternehmen gegründet, ne, haben dann Venture Capital eingesammelt. Auch geiles Timing 2009, wer sich erinnert, da war Finanzkrise, da wollten wir dann Geld. Also es war super gut und super einfach, da Geld zu bekommen. Katastrophe, ne?
Und, aber hat geklappt.
Hat geklappt. Aber ich glaube jetzt vor der Ukraine-Krise, ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich das Zehnfache an Kohle bekommen, wie das damals war. Also wir haben so ungefähr, was haben wir eingesammelt? Also eine knappe Mio, würde ich mal sagen. Und das war richtig harte Arbeit, ne? Also 1 Million hättest du wahrscheinlich jetzt gerade an jeder Gießkanne bekommen. Also das wäre easy.
Und, ja, aber man sieht auch, um dich kurz zu unterbrechen, man sieht jetzt aber ja auch, wie schnell sich das wandelt, oder?
Ja,
also jetzt, ich sag mal, 2021, super.
Ja.
Also mit Geld wurde um sich geworfen, gerade so im VC-Bereich.
Ja.
Und ein Jahr später auf einmal Krise.
Ja.
Also klar, da werden immer noch Startups finanziert, aber meisten sind jetzt eher in der Situation, dass sie Insolvenz anmelden müssen.
Ja.
Weil es nicht weitergeht und wenn ich mir so reinziehe, auch so Marken wie Artefakt Studios zum Beispiel, die dann von Nike gekauft wurden für
also ich habe es nirgendwo gelesen, aber ich glaube irgendwie ein neunstelliger Betrag.
Ja.
Weißt du, so 2 Jahre später, glaube ich, gerade NFT und alles, ja, da müssten die da nicht anklopfen.
Nee, überhaupt nicht. Also wirklich jeder, der da noch sein Unternehmen verkauft hat, sicherlich glückliches Timing, Ausnahmen gibt es immer noch, ne? Aber das ist insofern halt super schwierig. Ich meine, damals, was natürlich auch das Problem war, waren die Bewertungen natürlich maximal im Eimer, ne? Also wir haben jetzt auch wirklich mit Ach und Krach da Geld bekommen zu einer Bewertung, wo wir gesagt haben, das können wir noch vertreten, um den Share, den wir dann eben abgeben, denn nicht für uns unattraktiv werden zu lassen, ne? Sonst hast du irgendwann, wenn ich so, okay, cool, jetzt sind die Anteile irgendwie alle weg und weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Luft für weitere Finanzierungsrunden. Und
warst du da denn schon so im Thema? Also in diesem ganzen VC-Thema, nee, dass du wusstest, wie viel kann ich abgeben und so, wenn ich mich so zurückerinnere, man hatte ja schon mal die Situation, jemand will sich beteiligen oder so und ja. Dann kommt das Thema auf und es ist dann nie zustande gekommen bei uns, bei Born Originals, aber es war rückblickend, denke ich mir immer, boah, gut, dass es nicht geklappt hat, weil ich hätte das Ganze völlig falsch bewertet. Und weil ich da halt auch gar keinen Zugang hatte zu dem Thema, weißt du?
Ja, das zum einen. Aber ich kann da vielleicht auch noch so ganz viel von meinen oder so ein paar Dinge von meinen Learnings mit Investoren nochmal später erzählen. Also das hat auch nicht immer nur Vorteile, ne? Weil als Gründer ist das oft so eine romantische Vorstellung, so dieses Ding, ja, wenn du ein geiler Hecht bist, dann gehst du los, holst dir deine Investoren und schwuppdiwupp, 3 Jahre später schwimmst du im Geld. So, da gibt es ganz, ganz viele Downsides, die damit verbunden sind, ne? Also das ist, sag ich mal, eine Vorstellung, die ich so 1:1 nicht unterschreiben würde, ne? Dass es so ist. Und bei uns war es halt damals so, ich bin einfach so reingegangen, ich hatte noch nie Berührungspunkte zu Menschen, ne? Und da war das halt immer so, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mich nicht auskenne, es wird ja ein paar Leute geben, die das vorher schon mal gemacht haben, ne? Und dann war das damals halt, Xing gab es schon und ich habe auf Xing immer Leute kontaktiert, wo entweder im Profil drin stand Investor oder Business Angel. Und mit den Leuten habe ich mich dann getroffen, ne? Und dann viel natürlich in Berlin dann gewesen, bei Freunden übernachtet, weil ich natürlich keine Kohle für Hotel hatte oder so, ne? Also die Bahnfahrt an sich war schon schmerzhaft. Naja, und dann war das dann so, dass ich dann viele gefragt hatte, was sie denn bei ihrer Gründung so als Bewertung hergenommen hatten. Und die haben mir dann einen ganz guten Indikator gegeben, weil es gibt keine Berechnung am Anfang, ne? Wenn jetzt jemand ankommen würde, dann hättest du ja es gibt ja verschiedene Bewertungsmodelle, auf denen du deinen Unternehmenswert berechnen lassen kannst. Und bei einem Startup hast du ja per se nichts, ne? Das heißt, du denkst dir einfach einen Preis aus.
Potenzial, ja, genau. Bisschen Ego, ja. Ne? Also
richtig, leitest das her, ne? Und sagst dann so, hast eine Rechnung, die du denn da zeigst. Aber die Rechnung, also jeder halbwegs geistig frische Investor, der weiß natürlich, dass das... Also ich will nicht sagen,
erstmal
eine Fantasie.
Was abziehen, gedanklich.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht eine per se aus der Luft gegriffene Fantasierechnung, aber es ist halt schon eine relativ einfache wo natürlich viel Spekulation mit im Spiel ist. Ne?
Ja, und so haben wir das und halt. Und auch viel Wunschdenken, ne?
Also ja,
das
viel ist
das, was mir auch gesagt wurde: so wenn du sowas aufbereitest für Investoren, dann ruhig großzügig rechnen, das wollen die auch, dass du optimistisch daherkommst und ne, das ist letztendlich ja so dieses Aufpushen von allem irgendwie.
Genau so ist es. Also es ist dann tatsächlich was eigentlich so ein bisschen absurd ist, ne? Du musst dir die Dinge schön rechnen, weil sonst holst du keine Investoren und also mit einem realistischen Case lockst du niemanden hinterm Ofen vor. Also was ja per se schon mal ganz gut ist, ne? Musst du ja, sag ich mal, dann hast du natürlich eine ganz gute Argumentation für deine Bewertung. Aber ne, bei uns war es dann damals so, dass wir halt dann viel rumgelaufen sind. Und was ich empfehlen kann, ist das Business Angel Netzwerk Frankfurt. Da haben wir, glaube ich, damals habe ich den Pitch gemacht da und habe da die meisten Business Angel in einem Take eingesammelt. Und mit dieser Geschäftsidee eine Community mit, also wir wollten einfach, letztendlich haben wir ein StudiVZ mit einem Amazon gekreuzt, wenn du so möchtest. Ne? Und dadurch konntest du halt mit deinen Freunden connecten, sehen, was die so einkaufen, sehen, was die so geil finden, um ja dann eben wieder coole Produktinspirationen zu bekommen. Shobits.com hieß das damals, ne? Also shobits.com. Deswegen gibt es auch bei Want2Social steht immer noch unter der Firmierung Shobits GmbH. So, und
echt?
Ja, es ist einfach, das kam dann, also wir haben dann angefangen. und hatten einen Werbepartner bei uns auf der Plattform. Und eines Tages, weil wir dann sehr viel mit den Plattformen, Social-Media-Plattformen rum experimentiert hatten, um auf unser eigenes Portal aufmerksam zu machen. Damals gab es ja nur User-Profile. Wir haben wirklich Leute 1:1 angeschrieben. Spam, den Begriff gab es damals nicht. Ne? Heute würdest du sagen, so alter Digga, sofort markiert, melden und blockieren. Damals fanden die Leute das super. Ne? Die haben gesagt, so, oh, das ist ja mal spannend, dass ich von einem Unternehmen angeschrieben werde. Klicke ich doch mal auf den Link und guck mal, was sie so anzubieten haben. War relativ easy, muss man sagen. Als dann Facebook, also wir haben wirklich angefangen, StudiVZ, wer kennt wen, Lokalisten, MySpace, das waren die Portale, die es halt zur Verfügung gab. Ne? Facebook kam dann erst später, auch die hatten nur User-Profile, das heißt auch da nur 1:1 Kommunikation, war halt wie StudiVZ in blau oder StudiVZ war wie Facebook nur in rot, also je nachdem. Ja, und dann kam, das war dann der Gamechanger, da hatte Facebook dann irgendwann diesen Newsfeed rausgebracht, wo sich alle beschwert hatten und Petitionen dort gestartet wurden, wie man dann auf so eine beschissene Idee kommen kann, so eine Newsfeed-Kommunikation da in der Mitte zu machen, wo ich auf einmal alles sehe. Das fanden die Leute damals unfassbar scheiße, ne?
Stimmt, ich erinnere mich noch an diese Diskussion, die Chronik ist jetzt
ja,
da.
Hieß richtig.
Das nicht Chronik damals?
Ja,
weißt
genau,
du so,
ja.
Jetzt, wo du das sagst, genau, das war so richtig Early Stage,
genau.
So. Wo man dann auch nicht wusste, was poste ich da jetzt rein? Und das war ja auch so diese Phase, wo jeder da noch so gefühlt alles reingepostet hat, ne?
Ja.
Mach mir jetzt einen Kaffee.
Genau, so. Genau.
So. Und dann haben Leute das geliked, so, ne?
So ist es, genau so ist es. Und naja, und dann war halt, weil wir da auch wieder viel rumexperimentiert hatten und rausgefunden haben, was Leute so cool fanden und wie man Menschen, mit was für einem Wording, auf welche Art und Weise man Menschen dazu bewegen kann, Dinge zu tun, die man halt möchte, also auf einen Link klicken, Dinge kaufen, Sachen kommentieren, liken etc., rief dann eines Tages ein Werbepartner von uns an und meinte dann so, hey, wir zahlen euch Kohle, wenn ihr uns das beibringt, was ihr da gemacht habt und uns eine Strategie erstellt. Und ab dem Tag war alles anders, weil wir dann erstmal gedacht haben, so, ja klar, für Kohle machen wir alles, so nach dem Motto. Ne? Weil wir hatten,
wie lange gab es euch da?
Da gab es uns, würde ich mal sagen, so vielleicht 2 Jahre. Ne? Das Portal lief, aber wir haben ein Problem gehabt. Und zwar, wir haben das Portal mit einem Dienstleister entwickelt, der einfach schlechten Code produziert hatte. So, das bedeutete, wir haben von unserer ganz, ganz mühsam eingesackten Kohle den absoluten Löwenanteil in eine Technologie investiert, die per se nicht weiterzuentwickeln war. Das heißt, das Portal lief zwar, wir haben auch Produkte verkauft, aber also es wurde alles über Affiliate angebunden, also letztendlich war es ein Marktplatz und wir hatten keine eigenen Produkte. Also hatte man das damals gemacht, ne? So liefen alle Preisvergleichsportale und so weiter, liefen so und das haben wir auch so gemacht. Wir haben einfach Produkte dort integriert von anderen. Naja, und letztendlich war es dann so, dass wir eigentlich von vorne starten mussten. Und wir gedacht haben, scheiße, was machen wir jetzt? Weil wir haben dann doch unterm Strich Liquiditätsprobleme. Das heißt, wir brauchen wieder Geld. Und da bot uns dann jemand Geld an, ne? Und meinte dann halt, hey, ja, wir zahlen euch Kohle. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das müssen wir halt machen, ne? Weil so kriegen wir halt Geld rein. Haben wir gemacht. Und dann fanden wir das so geil, weil wir waren ja die Einzigen, die dieses Facebook dort konnten. So, man wusste ja, Begriff Social Media Marketing gab es nicht. Naja, und dann wurden wir überall rumempfohlen, ohne das zu wissen. Und dann riefen immer mehr Unternehmen an und haben gesagt, ja, wir wollen das auch, was die da haben wollen. Da hatten wir dann so Unternehmen wie so ein Typi, der ein Segelboot vermietet hatte. Der hat dann halt gesagt, auch ich zahle euch Geld dafür, wenn ihr mir beibringt, wie ich halt über Social Media, über dieses Facebook da mein Segelboot vermieten kann. Naja, und dann Stadtwerke Pforzheim kam dann dazu. Wir hatten dann ganz gute Kontakte zu einem Verlag, die uns dann bei Alfons Schubeck mit ins Spiel gebracht haben. Und dann kam das Stein ins Rollen und wir dachten so, hä, warte mal, wir sind doch keine Agentur. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt so, ja.
Eigentlich doch.
Eigentlich doch, genau so ist es. Lass uns zweigleisig fahren. Ich kümmere mich halt um das Thema Social Media und hole die Kohle rein, die wir dann investieren können ins Portal, um das groß zu machen. Und so ist One to Social entstanden. Das ist die Geschichte. Also
heftig. Aber ihr seid dann ja so früh mit dabei gewesen. Also ihr seid ja wirklich, wenn es jetzt um Social Media geht und Dinge vermarkten auf Social Media, also habt ihr ja ein, wie soll man sagen, ein Trust hat so kein anderer eigentlich. Oder wenige.
Ich habe mit locker easy 1000 Unternehmen gearbeitet. Locker. Easy, weil ich das ja einfach 10 Jahre schon mache, ne? Und muss auch die Historie so ein bisschen, ist echt total abgefahren, ne? Weil damals war es eben so, wir waren da der Ansprechpartner, also unser Ansprechpartner waren die Praktikanten halt, ne? Also wir waren wirklich das, also ne, soll nicht falsch verstehen, also jeder Praktikant, das ist nicht, so meine ich es nicht, ne? Aber wir waren halt wirklich am Ende der Nahrungskette halt, ne? Alles andere war halt krass. TV war krass, alles war krass. Nur Social Media war halt das Spielfeld der Verrückten. Ne? Immer wenn wir irgendwo ankamen, sagen, da kommt unsere Social Media Agentur, dann haben die irgendwie erwartet, dass wir so ein Haufen Geisteskranker sind, die halt irgendwie da mit so einem Experimentierfeld Koffer da unterm Arm daherlaufen und so die, ja, die machen digital, die sind völlig durchgeknallt.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass es selbst heute noch, und das ist ja wirklich, was du gerade sagst, ist way back, ist so wie vor 14 Jahren ja. Oder so. Heute ist es ja auch noch so, dass du in vielen Unternehmen irgendwie so dieses, ja, hier, die macht bei uns Social Media oder der macht bei uns Social Media, so Werkstudentin oder wie auch immer. Also, dass es teilweise immer noch stiefmütterlich behandelt wird, ja. Obwohl es mittlerweile in den Leben der Menschen so einen krassen Stellenwert hat.
Aber das ist echt wirklich zurückgegangen, ne? Also man muss sagen, teilweise ist das noch so. Aber das sind meistens auch die Unternehmen, die nicht erfolgreich sind. Also ich sag mal, der Unterschied ist, dass ich vorher beim Praktikanten saß, mittlerweile sitze ich beim CEO. Also das ist selbst egal, wer es letztendlich umsetzt, die Awareness ist in der absoluten Unternehmensspitze immer da, dass das wirklich einer der Top 3 Marketingkanäle ist. Je nach Geschäftsmodell hast du manchmal, das ist bei vielen, ist es Top 1. Bei anderen sind es halt die Amazon und Google und ist Top 3 oder so. Aber Top 3 hast du immer tatsächlich. Ne? Das heißt, die Klassik wurde in der Regel schon verdrängt. Und das merkst du eben, ne? Weil so das Verständnis für Social Media, die Awareness da ist, aber das Verständnis, wie ich das dann wirklich gewinnbringend für mein Unternehmen einsetze, das tatsächlich nicht. Und das sorgt dann dafür, dass wir haben, muss dazu sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Modell, mit dem wir arbeiten. Wir haben ein Framework entwickelt mit 7 Stufen, was dir genau zeigt, wie man eigentlich mit Social Media erfolgreich wird. Ne? Wie ein Rad ins andere greift und wie eigentlich aus einer Zielsetzung, einer Idee ein Asset wird, das richtige Asset, was dann eben auch in die richtige Zielgruppe kommt. Das ist so wie so eine Produktionsstraße. Und damit kannst du Social Media jedem in Anführungsstrichen Deppen erklären. Also jeder, der von Social Media keinen Plan hat, der weiß danach haargenau, wie es funktioniert. Und das ist die Magic an diesem Ding. Und deswegen ist das immer so ein bisschen mein CEO-Tool, mit dem ich dann da sitze und denen erkläre, wie die Welt funktioniert da. Und ja, das ist eigentlich super. Also ich finde meinen Job sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, ist ja auch was du auch auf den Bühnen dieser Welt, würde ich mal sagen, was du auch machst. Ne? Ja. Also nicht nur auf der Marketingoffensive, sondern auch auf vielen anderen Events. Ja. Sprichst du ja auch genau über dieses Framework, über dieses Thema Social Media. Wie kann ich da erfolgreich mich positionieren und auch vermarkten? Und eben nicht nur so ein bisschen Social Media machen, sondern das Ganze eben zielführend machen, oder? Weil ja. Ich glaube, das ist auch so das Thema, dass viele noch ein falsches Verständnis davon haben. Ich glaube, es hat sich auch gewandelt. Ne? Also man muss dann auch wieder so betrachten, auf welcher Plattform bist du, wo funktioniert es organisch gut zu wachsen, wo musst du jetzt eher Paid Ads schalten.
Genau.
Da seid ihr ja auch sehr, ja. Sehr stark unterwegs, den Leuten aufzuzeigen, was sie überhaupt machen müssen.
Ja.
Und nicht nur irgendwo ein paar Bildchen posten und dann davon ausgehen, dass das Ganze zum Erfolg führt.
Ja, total. Also, ich kann oft schon an der Formulierung, wie Menschen reden, in Bezug auf das Thema Social Media, so ein bisschen erkennen, wo die gerade stehen. Wenn jemand sagt so, ihr macht doch die Social Media Präsenz, da weißt du schon, die reißen nichts. Ne? Weil es geht nicht um Präsenz. Es geht wirklich darum, wie kriege ich das hin, dass eine Marke in ihrer Zielgruppe sichtbar wird und das nutzen kann, um neue Kunden zu generieren, um Umsatz zu steigern. Also darum geht es. Es geht wirklich knallhart darum, Kohle zu machen über Social Media. Das ist genau das Ding. Und da brauchst du schon halt ein bisschen mehr Plan und Stringenz, um das vorhersehbar zu machen. Aber wenn man genau weiß, was man tun muss und das ist eigentlich unterm Strich dann auch gar nicht so schwer, das zu sagen. Ne, um es ganz klar zu machen, du brauchst 3 Dinge, die für den Erfolg verantwortlich sind. Das ist von der Plattform unabhängig. Du brauchst eine relevante Botschaft, bedeutet, warum sollte ich mir das angucken, was du da kommunizierst? So, warum interessiert mich das? Wenn man jetzt mal so ein, nehmen wir mal so ein ganz, ganz bescheuertes Beispiel, nehmen wir mal, du verkaufst Klarsichthüllen für Ordner. Ey, wo du sagst so, boah, Alter, wie soll ich denn dafür eine Social-Media-Strategie machen? Erster Step, relevante Botschaft. Also, warum gibt es dieses Produkt? Das sind so dieses, wofür steht das Produkt? 4 Kernaussagen. Weil das Produkt hat ja eine Legitimation. Wir gehen mal davon aus, verkaufst es schon seit, keine Ahnung, sagen wir mal, seit 10 Jahren. Da gibt es ja einen Grund, warum die Menschen das kaufen. Das heißt, das Produkt hat eine Positionierung. Und das wiederum nimmt man dann als Grundlage, um relevante Themen zu identifizieren. Wenn du sagst, du stehst für 1, 2, 3, 4, ist eben spannend herauszuarbeiten, was steht hinter diesen Themen, hinter den Kernaussagen. Da hast du relevante Themen. Aus den relevanten Themen werden dann relevante Inhalte erstellt, und zwar relevante Botschaften. Weil sicher, die Frage ist ja hinter einem Inhalt, was möchtest du kommunizieren, was möchtest du aussagen? So. Eine relevante Botschaft ist ganz einfach zusammengesetzt aus dem, was eine Marke sagen möchte und dem, was eine Zielgruppe hören möchte. Wenn diese beiden Dinge zusammenbringst, hast du relevante Botschaften. Der zweite Step ist...
Hast du so ein konkretes Beispiel, wenn du jetzt bei den Klarsichthöhlen bist, oder ist das dann zu abstrakt, dass du jetzt irgendwas gerade so im Ärmel hast, ja, dass du sagst...
Ja, kann man machen. Also ich habe das Klarsichtfolienbeispiel habe ich mir eben gerade tatsächlich einfach ausgedacht, weil ich ein Produkt haben wollte, wo es sehr schwer sich vorzustellen ist, wie da eine Social Media Strategie aussieht. So. Also, diese Kernbotschaften, nehmen wir mal diese vier Punkte. Die erste Kernbotschaft ist immer, also stell dir vor, du müsstest einem alten Schulkumpel erklären, was du jetzt machst. Dann sagst du, hey, ich habe hier ein Unternehmen wir stellen Klarsichtfolien her. So, alles klar, dann hast du schon mal du musst dem Kumpel erklären, Punkt 1, was macht dein Unternehmen? So, nur Klarsichtfolien? Nö, wir machen es auch in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Formen, so, okay, alles klar, für Ordner? Ja, für Ordner auch, aber auch so für Schnellhefter und sowas. Ne? Das heißt, okay, das ist das Produkt, was du machst. Da hast du schon mal die Produktwelt, in der das Ganze gemacht wird. Zweiter Step ist der Vorteil. Was für einen Vorteil bietet ihr im Vergleich zu anderen? Warum soll ich deine Klarsichtfolien kaufen und nicht die von anderen? Ja, unsere sind halt besonders langlebig und und dann gehst du immer weiter in die Tiefe. Ja, besonders langlebig, was heißt denn das? Ja, bei anderen ist das oft so, sobald du mehr als 3 Blätter da, ich spiele mir irgendeinen Scheiß zusammen, ne? Also sobald du da mehr als 3 Blätter reinsteckst, gehen die eben oft schnell, irgendwie reißen die auf und dann fällt dir das Zeug raus und so weiter. Ah, okay, cool. So, das wie schnell geht das? Ja, normalerweise hält das halt nicht länger als ein Jahr. Bei uns sind die halt im Schnitt, halten die halt 15 Jahre. Okay, krass. So, was ist der Vorteil, der daraus entsteht? So, naja, du kannst halt wirklich, also wenn du es einmal geordnet hast, hast du es halt auf ever geordnet. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du halt das ständig wieder neu machen musst. Okay, also da ist ja schon auch viel, viel Zeitaufwand, der dir da, den du da halt sparst. Ne? Ja, das ist, du machst es bei uns einmal und dann nie wieder. So, nicht jedes einmal im Jahr. Ne? Also als Beispiel. Okay, cool. Das sind die Themen, die dahinter stecken. Punkt Nummer 3, Kernbotschaft Nummer 3 ist, herzuleiten aus, wie kriegt ihr denn das hin, dass eure Klarsichtfolien diesen Vorteil bieten? Also wie kommt ihr, wie schafft ihr das? Ja, wir haben halt hier alle möglichen Professor für Klarsichtfolien und so weiter, die arbeiten bei uns. Und weil wir einfach wir haben eine mehr als 150-jährige Kompetenz in Klarsichtfolien. Wir machen das jetzt seit 3 Generationen und so weiter. Ah, okay, cool. So, und wie entwickelt sich so eine Kompetenz? Ja, wir haben halt hier hier schon mal ein Opa hat halt das Grundsatzrezept für Klarsichtfolien, und das haben wir, da haben wir natürlich ein R&D-Team dafür, die das halt wirklich so, machen es ganz viel mit, wie Menschen in Verwaltungen arbeiten, was die Verantwortungen haben, die kennen wir, mit denen arbeiten wir zusammen. Und da hast du natürlich, so wird aus einem Boring-Produkt auf einmal etwas mit dieser Fragetechnik, ne? Also, was ist das Produkt? Das Erste. Zweite ist, was macht das besonders? Warum seid ihr besser als andere? Dritter Punkt, wie kriegt ihr das hin? Und vierter Punkt, nimmst du irgendwas, vierte Kernbotschaft, ist halt irgendetwas, was zum Beispiel mit Anwendungscases zu tun hat. Ne? Wo wird das denn angewendet und so weiter und so fort. So, diese Kernbotschaften sind nur die Überschriften für deine Content-Säulen. Diese Botschaften sind gar nicht so wichtig. Wichtig sind die Themen, die dahinter stecken, die ich gerade genannt habe. Ne? Aus diesen ganzen Themen, so, ey, wir haben hier ein R&D-Team und Kooperation mit Universitäten, wo wir uns die Anwendungsgebiete, daraus kannst du Dinge machen. Und dann kommt die zweite Komponente hinzu bei diesen Kernbotschaften, die Zielgruppe. Wenn du die Needs, also die Pains und so weiter deiner Zielgruppe kennst, dann hast du super gute Dinge, deren Interesse zu bekommen, weil wenn man, das ist ja schön, Kernbotschaften, wenn du denkst, dass es geil ist, aber deine Zielgruppe muss es halt auch denken, dass es geil ist. Ne? Das kriegst du hin, indem du die Sachen miteinander kombinierst. Also indem du einen Pain, mal angenommen, was ist die Zielgruppe, Mitarbeiter in Buchhalter, ne, so die viele Klarsichtfolien eben verwenden. Weil du gesagt hast, hey, so Buchhalter, die mögen es gerne ordentlich und so weiter und so fort. Ne? Und die hassen das, wenn diese Klarsichtfolien ausreißen. Sagst du, hey, vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, wenn dieser Moment, wenn diese Klarsichtfolie ausreißt, der dich zum Wahnsinn treibt, du weißt ganz genau, du musst alles wieder von vorne einsortieren und so weiter und so fort. Ne? Greifst das Ganze auf. Ein Buchhalter, der das Problem kennt, sagt sich, ja, fuck, genau so ist das tatsächlich.
Der versteht mich,
genau. Dann kombinierst du es mit etwas, was du gut kannst und hast eine super relevante Botschaft. Dann brauchst du das richtige Creative dafür. Du musst das Ganze so inszenieren, dass du die Aufmerksamkeit catcht, dass du einen Mehrwert hast, sodass sich die Leute das auch angucken wollen. Und dann brauchst du den Call to Action, dass es halt letztendlich sich die Leute dann auch da draufklicken. Und dann musst du diesen relevanten Inhalt richtig an die richtige Zielgruppe distribuieren. Und das ist letztendlich das, was wir machen. Ja.
Genau. Ich glaub, die große Herausforderung für viele ist eben, das alles überhaupt mal zu bündeln. Ne? Aber deswegen gibt es ja auch Experten und Expertinnen. Aber dann eben auch dieses Thema, also wirklich zu verstehen, du musst es an die relevante Zielgruppe ausspielen.
Genau.
Weil das ist das, was ich zum Beispiel immer wieder in Gesprächen mitbekomme, so es geht dann darum, geile Creatives zu machen und auch gute Texte vielleicht. Das ist ja auch, das passt. Nur wenn du dann sagst, ja, und wir haben auch irgendwie 2000 Facebook-Abos oder Instagram-Follower oder so, ja, du weißt, also viele verstehen halt nicht, dass du davon nur einen Bruchteil erreichst und dann ist das ja auch noch ein ganzer Mix. Du weißt ja gar nicht, sind das die Leute, die du wirklich adressieren möchtest.
Ne?
Also dieses Thema, das gezielt auszuspielen, ist halt, glaube ich, ein Knackpunkt auch einfach. Weil ich glaube, klar, selbst wenn das Creative nicht optimal ist, aber es zielt auf dieses Problem ab, dann kann es trotzdem funktionieren. Nur wenn du jetzt ein richtig geiles Creative hast für jemanden, der, weiß nicht, zum Beispiel 100% digital unterwegs ist, der sagt, was soll ich mit Klarsichtfolien? Bei aller Liebe, die können geil sein, aber ich habe nichts in Papierform, dann wirst du den halt auch nicht abholen. Ne?
Richtig, genau so ist das. Also deswegen gibt es ja, also wenn man weiß, wie die Algorithmen funktionieren, auch gerade die Werbeanzeigen-Algorithmen, ist das immer, dann hat man einen riesengroßen Vorteil, ne? Weil in der Regel, wenn du ein gutes Creative hast, findet das Creative über die Werbeanzeigen-Algorithmen, also es nennt sich dann Broad Audience, ne? Das findet die Zielgruppe. So, das bedeutet, wenn du das richtig machst und das Creative klar die Zielgruppe anspricht, dann merken die Algorithmen oder der Algorithmus merkt, hey, bestimmte Personen interessieren sich für diese Klarsichtfolien tatsächlich. So, das bedeutet, wenn du nichts damit zu tun hast und ständig diese Inhalte siehst, dann hat eigentlich der Advertiser was falsch gemacht. So, das dürfte eigentlich irgendwann nicht mehr passieren. Ne? So, es gibt, der testet dann auch rum. Ne? Also es gibt auch Leute, die das am Anfang angezeigt bekommen, die sich nicht dafür interessieren. Aber langfristig ist es eben so, dass das Creative das Targeting bestimmt, weil es nur ganz bestimmte Personen anspricht.
Ja, und das ist ja ein mega Luxus. Also, dass das wirklich so ist. Na, ich meine, bei der TV-Werbung zum Beispiel, da hast du halt nicht diese Lernphase.
Ja, genau.
So. Genau. Also, würde ich jetzt mal sagen, da hast du einfach eine Werbung zwischen irgendwelchen anderen Spots oder zwischen irgendwelchen Sendungen. Und so ist es eben so, dass die Plattform eigentlich merkt, okay, wer guckt sich das an, wer ist ähnlich gestrickt, dem kann ich das auch nochmal zeigen, dem anderen eher nicht oder der anderen. Also, das ist schon ein mega, mega Luxus. Also ihr macht im Prinzip das ganze Programm für eure Kunden, ne? Also von der Konzeption über Creative erstellen, aber auch ausspielen und auch über alle Plattformen. Also sicherlich, ich würde jetzt mal vermuten, TikTok, Shorts, Reels, das hat das Ganze auch nochmal komplett aufgewirbelt für euch, oder?
Genau. Ja, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so die große Challenge halt in meinem Job, ne? Was es auch teilweise echt schon beängstigend macht. Ne? Ich mache das ja schon wirklich sehr, sehr lange und am Anfang gab es nur Facebook, dann gab es Instagram. Die Welt war per se, ich hatte immer leichtes Spiel, ne, weil ich kannte mich halt besser aus als alle anderen. Also als alle anderen, ne? Also es gibt natürlich auch viele andere, die sich da gut drin auskennen, aber hatte schon, sag ich mal, an der Grundgesamtheit einen gewissen Vorteil. Naja, und jetzt wird es halt natürlich schon immer komplexer. Das heißt, es ist wirklich anstrengend. Social Media ist extrem schnelllebig. Man muss sich braucht ein sehr, sehr gutes Gespür, wie Menschen Inhalte konsumieren. Also man muss Menschen verstehen, also Empathie hat einen riesengroßen Vorteil in dem Job. Wenn du halt einfach Empathie wie ein Backstein hast, glaube ich, wird es schwierig, erfolgreich zu sein da drin. Ja, dann kommen natürlich auch immer mehr Plattformen und ich weiß doch wirklich diesen Moment, wo Clubhouse so voll durch die Decke gegangen ist, ne? Es hat mich gestresst, das kannst du nicht vorstellen. Genau, aber es war ja ganz am Anfang so, wo alle auf einmal auf Clubhouse waren, alle Experten waren da, alle, die im Social Media irgendwie was gemacht haben, haben das reingezogen. Und ich habe mich so krass genötigt gefühlt, da jetzt natürlich auch crazy gut drin zu sein, weil es halt mal kurz...
Ja, du musstest ja, ne? Also, weil wenn du jetzt sagst, ey, ist nicht unser Ding und auf einmal, stellen wir vor, es hätte angehalten, ne? Ja. Und jetzt wären die Leute nicht auf Instagram, TikTok oder so, sondern den ganzen Tag auf Clubhouse, dann wärst du ja auch gezwungen, einer der Ersten zu sein, die da mitmachen.
Ey, ich habe mir gedacht, scheiße, Mann, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und da musst du jetzt halt dabei sein, weil sonst bist du halt raus aus dem Game, ne? Und das hat mich wirklich so krass gestresst, weil das natürlich auch Zeit frisst ohne Ende, zum einen ein neues Medium zu verstehen. Naja, und Clubhouse hat dann natürlich auch sehr, sehr viel mit Präsenz zu tun. So. Und ich weiß auch wirklich, wie alle Social-Media-Heinis, wie ich einer bin, ne, so da auf einmal in diesen ganzen Diskussionen da aufgetaucht sind. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, scheiße, Mann. Also wenn ich hier jetzt keinen Bock drauf habe, dann krallen die sich halt das alles. Und ja, das war schon echt nervig. Also ich bin froh, dass Clubhouse wieder verschwunden ist, weil dann habe ich eine Baustelle weniger.
Ja. Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, so Twitter, Pinterest und solche Kanäle sind auch eher nachrangig für euch, oder? Oder gibt es da wirklich so Kunden, wo ihr sagt, da sind wir total stark auf Twitter unterwegs?
Ja, Twitter nicht so richtig, aber also Pinterest hat schon seine Berechtigung, ne? Also wir haben zum Beispiel, wir haben eine Strategie für ein Schweizer Unternehmen gemacht, Betty Bossi, da, also gerade so mit Rezepten und so weiter, das ist natürlich Pinterest schon halt super relevant. Dann Städtler, also Kunden. Ein Kunde von uns, der sehr viel mit, wo Basteln und Schreibwaren und so weiter eine große Rolle spielt, das ist Pinterest auch super relevant. Aber ich sag mal, Mainstream und immer so Evergreens ist immer Meta, also Instagram, Facebook und natürlich auch immer mehr TikTok tatsächlich. Also TikTok ist schon, also die Zeiten, in denen Menschen denken, TikTok ist eine Plattform für tanzende Kiddies, die ist halt durch, ne? Also das ist halt super Oldschool-Denken. Auch Facebook, ne? Auch gleichzeitig, dass man sagt, ja, Facebook ist tot, das ist durch. Kann man nur sagen, nö, ist nicht so. Ne? Ich selber bin auch nicht mehr irgendwie ordentlich auf Facebook. Aber es ist ja das Schöne, dass im Online-Marketing immer alles zu messen ist. Und wenn die KPIs sagen, da kommen noch signifikant ordentlich Sales von Facebook, naja, dann lässt du das halt drin im Mix, ne? Also das ist ja das Schöne, ja. Du kannst ja die, wenn du Ads schaltest, dann kannst du dir ja auch immer schön dem Algorithmus das überlassen, wo er das letztendlich auch steuert. Und wenn du dann merkst, dass über Facebook noch viel kommt, der lässt es natürlich drin. Das tut ja auch nicht weh.
Ja. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Ich muss eigentlich fast schätzen. Ich würde mal sagen, also jetzt dieses Jahr auch nochmal ordentlich gewachsen. Ich würde mal schätzen, so weiß ich, zwischen 60 und 65. Irgendwie sowas. Da wirst du wahrscheinlich richtig liegen. Ja, genau.
Ja, schon stark. Und ich habe auf LinkedIn gesehen, du hast ja jetzt auch deinen COO gefunden, wo wir letztens noch drüber gesprochen haben in München. Ja. Ach, da hatten wir uns noch gesehen, stimmt.
Richtig. Wo wir da essen waren. Richtig.
Ne? Wo ja, du ja noch erzählt hast, hier, da bahnt sich was an und endlich habe ich vielleicht jemanden so fürs ganze operative Geschäft. Ja. War das so die größte Herausforderung? Zuletzt jemanden zu finden, um selber wieder kreativ zu sein, um sich so ein bisschen rauszulösen, um hier solche Podcasts auch mal zu machen?
Ja, ich glaube, die Challenge war tatsächlich zu erkennen, ich habe irgendwann, also diese 50 Mitarbeiter, die haben wir schon eine ganze Zeit. Also die haben wir bestimmt schon 2 Jahre. Und ich habe mich irgendwie immer gefragt, warum ist das so, warum kommen wir da nicht vom Fleck? Wir haben so viele Kundenanfragen. Wieso hängen wir da bei so um die 50 Mitarbeiter, mal ein bisschen mehr, mal wieder ein bisschen weniger? Warum hängen wir da gerade fest so? Ne, und dann, ja, irgendwie merkt man natürlich halt, dass wenn man halt wächst, gerade in so einem Dienstleistungsgeschäft, die Komplexität exponentiell zunimmt. Und die Erkenntnis, das war, glaube ich, das Wichtigste, die Erkenntnis zu haben, dass es eine gewisse Struktur erfordert, diese Schwelle zu durchbrechen. Man muss Dinge einfach anders machen, als man sie mit 50 Mitarbeitern gemacht hat. Das ist einfach linear hochzuskalieren. Das funktioniert so nicht, ne? Sondern man muss Dinge anders machen. Man muss, also Themen, die aufkommen, sind so Sachen wie die Komplexität in der Ressourcenplanung. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Qualität gleichbleibend hochzulassen beziehungsweise immer noch zu verbessern, obwohl die Komplexität hinzukommt. Ja, das sind so Dinge, die gehen nicht mehr. Früher ist es, oder wenn man eine kleine Agentur hat, dann ist es nicht so schlimm, wenn jeder das so macht. Also häufig gibt es in einer kleinen Agentur auch einen Job nur einmal. Ne? Bei uns gibt es den Job halt zigmal, den gleichen. So, und dann ist es schon ein Riesenproblem, wenn jeder das ein bisschen unterschiedlich macht. So, ne? Weil der eine kommt, keine Ahnung, von der Agentur, der nächste kommt von der Agentur, der nächste kommt von der Agentur. Alle haben erfolgreich den Recruiting-Prozess durchlaufen. Das bedeutet, die können alle was. Aber es ist trotzdem ein Problem, wenn jeder das auf seine Art in der Umsetzung macht. Weil du das Ergebnis einfach nicht mehr kontrollieren kannst. Du kannst, es geht nicht darum, dass ich jetzt so ein Controlletti bin, sondern es geht darum, wenn man sagt, wir wollen Benchmark werden in so einem Markt, da musst du das, die Qualität natürlich 100% unter Kontrolle haben. Und das geht nicht, wenn du den Fokus nur aufs Ergebnis legst, sondern du musst den Fokus auf den Weg legen. Wenn, das ist wie bei, keine Ahnung, bei BMW ist es ja so, dass wenn so ein Dreier da hinten rausgespuckt wird aus einem Produktionsprozess und das stimmt das Spaltmaß nicht und dann alle sich denken, oh, müssen wir noch mal ran hier, ne? Jürgen, komm, machen wir da Spaltmaß hier noch mal ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen verbessern. So, und das machen wir halt fünfmal. Dann geht denen natürlich schon das Licht auf und sagt, ja, vielleicht liegt das am Produktionsweg, dass das Ergebnis nicht funktioniert. Aber in der Marketingwelt gucken alle aufs Ergebnis und doktern dann nochmal an der Strategie rum oder doktern dann nochmal am Creative rum oder so. Aber eigentlich musst du dich auf den Produktionsprozess konzentrieren. Sonst geht er nicht.
Ja, vor allem, damit du auch, wenn du neue Leute dazu gewinnen möchtest, damit du denen nicht sagst, pass auf, das ist dein Ziel, wie du da hinkommst, ist eigentlich egal. Weil du weißt ja nicht, kommt derjenige dann ans Ziel, sondern du musst ja eigentlich genau aufzeigen können, pass auf, so und so machen wir das. Dieser Weg hat sich bewährt. Du kannst das jetzt auch oder sollst das sogar auch so machen.
Ja.
Und dann wissen wir auch, dass wenn du es richtig machst, du auch gute Ergebnisse erzielen willst, die dann wiederum ja auch deinen Kunden helfen.
Richtig.
Ich glaube, das ist so der Weg am Ende. Ne? Also wir merken das bei uns auch auf einem deutlich kleineren Scale noch. Ne? Wir sind ja eher so an die 10 Leute und merken das auch so. Du brauchst in jedem Bereich, brauchst du irgendwie Strukturen. Überall, wo du keine feste Regelung hast, merkst du, mal geht's gut, mal nicht. Und das ist eigentlich auch so die Herausforderung für mich gerade, dass man eigentlich alles nochmal betrachtet und sich denkt, okay, du musst schon so denken, als wärst du nicht mit 10 Leuten hier, sondern mit 20, 25, 30, je nachdem, ne, wo man dann irgendwann wieder merkt, da kommt wieder so eine Schwelle, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir es komplett nochmal anders durchdenken.
Ja, also was ich einfach gemerkt habe ist, also ich habe irgendwann realisiert, dass eigentlich egal ist, welche Methode jemand mitbringt tatsächlich, sondern, ne, weil sonst macht jeder so sein Ding, aber wichtig ist eben, einen gemeinsamen Weg zum Erfolg haben. So, das bedeutet, jeder Mitarbeiter, der kommt, der kriegt unsere Software draufgespielt, so wenn man so möchte. Es ist ja die Sache so, ja, jetzt muss ich das so machen, nach eurer Pfeife tanzen? Nee. Es geht natürlich schon so, dass die Erfahrung und die Kreativität, die jemand mitbringt, der Person natürlich ideal hilft, diesen Weg umzusetzen. Das heißt, man merkt das dann auch schon natürlich im Output. Aber es geht einfach nicht, dass es jeder auf seine eigene Art und Weise macht, weil das ist unmöglich. Weil, wie willst du, um mal bei diesem Autobeispiel zu bleiben, wie willst du die Qualität eines Autos beeinflussen, wenn jeder Ingenieur das Ding selber irgendwie auf seine Art zusammenzimmert? Das ist unmöglich, weil du kannst, es geht nicht, weil du hast dann da ja tausende von Ingenieuren, weil jeder das einzeln anders macht, nur marginal anders, dann wirst du das nicht beeinflussen können. Du musst den Weg beeinflussen, um zum Ziel zu kommen. Es geht nicht anders. Und naja, ich habe mir irgendwann mal gedacht, wenn wir Weltklasse darin wären, Methodiken und Anleitungen zu entwickeln, dann, wenn wir darin Weltklasse werden, dann sind wir auch in anderen Dingen Weltklasse, weil dann ist es egal, wie viele Standorte du hast, ob ein neuer Mitarbeiter reinkommt. Das ist alles halt sehr, 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 sehr gut steuerbar tatsächlich. Und also das ist jetzt gerade unser neuer Weg.
Ja, und du machst ja auch, du hast ja so ein Mentoring-Programm,
genau.
Wo es auch darum geht, so ein Geschäft oder so ein Agenturgeschäft zu skalieren, richtig?
Ja, also witzigerweise ist es eigentlich das Gleiche, ne? Wir begleiten, also wir beraten und begleiten Unternehmen darin, in Social Media erfolgreich zu werden. Weil es gibt so zwei Arten von Unternehmen. Ne? Die einen, die das Budget haben, eine Agentur wie uns zu beauftragen, ne? Weil das kostet natürlich auch, so wie wir das bei uns gibt, Spezialisten. Du hast ja ein ganzes Team, was dann für dich arbeitet und so weiter. Da ist es halt schon, also sag mal, du brauchst halt schon ein sechsstelliges Budget, sonst wird es halt wirklich schwierig halt. Ne? Also da geht es dann gerade erst los. Das ist so absolute Unterkante, also unter 100, 150k. Da wird es halt schon dünner. Ne? Hinzu kommt halt Media-Budget noch und so. Und das haben natürlich viele Mittelständler natürlich nicht. Ist ja auch völlig okay.
So, und jetzt kann man so eins und eins zusammenrechnen. Ah, die haben Anfang 2021 gesprochen. Zusammenarbeiten tun sie nicht. So, da immer. Kann man hier so sagen, so wir gehören dann eher zu denen, die vielleicht da noch zu klein sind.
Ja, wobei ihr macht das aber auch genau, selber du hast gesagt, gut, ne?
Also ja, hoffentlich. Aber dann, genau, gibt es eben die Unternehmen, die sagen, wir wollen aber trotzdem einen professionellen Partner an der Hand haben.
Genau.
Aber es dann selber machen.
Richtig.
Ne?
Und die befähigen wir eben, diese Methodiken, die wir eben, die ich gerade beschrieben habe, die wir für unsere eigenen Mitarbeiter einsetzen, die bringen wir denen bei, damit sie das eben selbst umsetzen können. Und dann begleiten wir sie in der Umsetzung, weil irgendwo ist es eben so, dass die immer mal irgendwo festhängen. Und anstatt dass man jedes Problem irgendwie selbst versucht zu lösen und dann da Wochen und Monate ins Land gehen, ist total dumm, weil du kannst doch einfach jemanden fragen, der das schon 1000 Mal gemacht hat. So, wenn du halt sagst, ja, keine Ahnung, ich kriege meinen Pixel nicht integriert, ey, das ist doch Bullshit, dass du da jetzt halt irgendwie Ewigkeiten dran rumfummelst, bis das dann irgendwann mal geregelt ist. Oder, keine Ahnung, unsere Kampagnen werden nicht profitabel, das ist totale Scheiße, wir können keine Leads generieren, ich weiß nicht, wie ich ein Creative machen soll oder so. Das ist alles, ich kriege meine Skripte nicht hin oder kann mir mal jemand Feedback geben. Das ist alles, kürzt es extrem ab von der Zeit, wenn du jemanden hast, den du fragen kannst. Und das ist das, was wir eben in diesem Beratungsprogramm eben machen. Von daher gesehen, und es gibt auch, ne, das muss man auch sagen, es ist nicht immer nur das Budget, sondern es gibt natürlich auch einen völlig legitimen Grund zu sagen, hey, wir wollen das Unternehmen hier bei uns zum Unternehmen aufbauen und die Erfahrungen und das Wissen halt in-house haben und es gar nicht abgeben. Das sind eben auch die Zweiten. Die einen haben die Kohle nicht, die anderen wollen das nicht und denen helfen wir eben.
Und da kann man jetzt sagen, dein Ziel ist wahrscheinlich das Ganze, wie du gerade gesagt hast, diese Prozesse so gut aufzubauen, dass man wirklich sagt, da sind wir richtig, richtig stark oder Weltklasse drin. Ja. Oder hast du noch andere Ziele, die jetzt so kurzfristig, mittelfristig bei euch im Raum stehen oder bei dir?
Ja, also ich sag mal so, ich habe irgendwann mal überlegt, so was mache ich denn eigentlich so im Leben? Ne? Also mir macht mein Job wirklich mega Spaß, aber ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie mein ganzes Leben lang irgendwie Unternehmen im Social Media weitergeholfen, gehe damit jetzt in Rente und das war irgendwie das Einzige, was ich gemacht habe, sondern muss irgendwie schon nochmal was anderes kommen. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie erkannt, dass es natürlich ein Asset ist, der natürlich sehr wertvoll auch in einem anderen Kontext ist. Ne? Also ich weiß einfach, was die Ansätze sind, ein Unternehmen über dieses Medium groß zu machen. Und was mir natürlich in vielerlei Hinsicht nützlich sein kann. Ne? Bedeutet, ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay, was kannst du halt mit diesem Wissen machen? Zum einen kannst du sagen, da habe ich irgendwann so, wo ich gesagt habe, so langfristige Visionen, ne? Was kannst du für strategische Säulen halt mal zu entwickeln? Ne? Und dann gibt es halt ein Thema, wo ich gesagt habe, so, naja, Train. Ne? Train heißt, wir bringen Social Media anderen Unternehmen bei. So, das machen wir auch. Wir haben auch ein Learning-Produkt, www.socialmediamasterclass.de. Das zweite Punkt ist Support. Das ist halt das, was wir machen. Wir setzen das für andere Unternehmen um. Dann gibt es Enable. Das heißt, da sind wir jetzt noch nicht. Das wird aber das nächste sein. Das heißt, wir werden voll funktionsfähige Social Media Abteilungen in anderen Unternehmen aufbauen. Was aber auch bedeutet, dass man denen nicht nur die Sachen beibringt und sie coacht, sondern dass man in das Unternehmen reingeht, um wirklich auch Prozesse zu etablieren, Menschen zu rekrutieren für die Abteilungen und wirklich ganze Teams aufzubauen. Und der letzte Punkt, und das ist halt ein sehr, sehr spannender, ist eben Build. Also selber Unternehmen zu gründen und groß zu machen, weil man die Kompetenz im Marketing und in der Vermarktung hat. Ne? Also mir ist völlig klar, dass halt ein Unternehmen nicht nur durch so ein paar Punkte groß gemacht werden kann, dass man sagt, okay, nur weil du dich mit Social Media auskennst, kannst du ein Unternehmen groß machen. Völlig klar, da sind noch 100.000 andere Sachen dahinter hängen. Ne? Aber ich sag mal, das ist eine ganz gute Voraussetzung, weil viele Startups eben auch daran scheitern, dass sie zwar coole Produkte haben, die scheitern zum Beispiel in der Vermarktung. Natürlich Mitarbeiterführung ist eines der wesentlichsten Assets, die man als Unternehmer haben kann. Also ich glaube sowieso, dass die Hauptkompetenz noch woanders liegt. Also ich glaube daran, wenn du Weltklasse darin bist, Menschen zu rekrutieren und zwar exakt die richtigen Menschen einzustellen, weil es ja hätte viel mehr damit zu tun, jemanden durch so einen Recruiting-Prozess zu schleusen, sondern du musst ja genau wissen, wie baust du deine Orga zusammen, mit welcher Personalstruktur, welche Rollenprofile geben sich daraus, also was braucht man überhaupt, was für Rollenprofile, wie finde ich denn überhaupt raus, welche Menschen zu diesen Rollenprofilen passen, wie wähle ich denn im Detail genau aus, auf welche Punkte achte ich im Recruiting-Prozess, damit ich wirklich die perfekte Mannschaft zusammengestellt habe. So, und das bringt dich aber nur so weit, wie gut deine Führungskompetenzen sind. Weil wenn ich jetzt eine Lusche bin im Leadership und kann meine Ressourcen nicht richtig einsetzen, die ich zur Verfügung habe, dann werden die Leute unhappy und hauen wieder ab. Und das hat alles nichts gebracht und ich habe nur Kohle verbrannt. So, und ich würde mal sagen, wenn man diese Sachen hat, dann hat man schon ganz gute Voraussetzungen, erfolgreich zu sein. So, das ist so das, worauf ich langfristig Bock habe.
Mega, mega spannend. Vor allem jetzt der letzte Part, dieses Thema Bild. Ne? Also da ist natürlich auch spannend dann zu sehen, macht ihr sozusagen autarke Markenprodukte oder geht es dann eher darum, sich irgendwo zu beteiligen, einzubringen und genau diese Bereiche, wo du sagst, da bist du selber auch stark, die da mit reinzubringen.
Ja.
Aber es zeigt auf jeden Fall, dass man, oder wie man hört, dass da noch einiges kommt bei dir. Und ich bin sehr gespannt, werde das weiterverfolgen, so wie bei allen anderen, die hier im Podcast sind. Und ja, würde jetzt erstmal sagen, Helge, danke dir für die Zeit, für die Inspiration und weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt riesig Spaß gemacht.
Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.